In der Folge wurden eigenständige Kreditanstalten für jede Provinz gegründet. Kurmark und Neumark 1777, Magdeburg und Halberstadt 1780 und Pommern 1781. Interessanterweise scheint der Gedanke, mithilfe derartiger Einrichtungen den adeligen Grundbesitz zu konsolidieren, von einem Bürgerlichen gekommen zu sein, nämlich dem wohlhabenden Berliner Kaufmann Bühring, der seine Idee dem König während einer Audienz am 23. Februar 1767 vortrug. Andererseits gab es in etlichen Provinzen eine weit zurückreichende Tradition der finanziellen Selbsthilfe innerhalb des Adelsstandes. Die Kreditanstalten waren zunächst überaus erfolgreich, zumindest wenn man als Maßstab für Erfolg das rapide Wachstum des Wertes der von ihnen ausgestellten Akkreditive heranzieht, die schnell zu Objekten finanzieller Spekulation wurden. Darlehen der Kreditanstalten halfen zweifelsohne einigen notleidenden Grundbesitzern, ihre Produktivität zu verbessern. Doch die gesetzliche Bedingung, die Darlehen zur nutzbringenden Verbesserung des Landes zu verwenden, wurde häufig sehr großzügig ausgelegt. Sprich, die vom Staat subventionierten Kredite wurden für Zwecke missbraucht, die wenig zur Konsolidierung des adeligen Landbesitzes beitrugen. Davon abgesehen reichten die Kreditanstalten nicht aus, die sich stetig verschärfende Schuldenkrise im gesamten ländlichen Sektor zu beheben, da sich Grundbesitzer, die von den Landschaften keine günstigen Darlehen mehr erhielten, einfach an andere Geldgeber wandten. Über die 54 Millionen Taler Hypothekendarlehen hinaus, welche die Kreditanstalten 1807 insgesamt hielten, hatten die adeligen Landbesitzer weitere 307 Millionen Taler Grundschulden bei bürgerlichen Gläubigern aufgenommen. Wie diese Zahlen belegen, hatte sich die Beziehung zwischen den Junkern und dem Herrscherhaus um 180 Grad gewendet. Waren es im 16. Jahrhundert die Junker gewesen, die die Kurfürsten bei Kasse gehalten hatten, hatte sich im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts die Polarität der wechselseitigen Abhängigkeit umgekehrt. Einige Historiker sprechen von einem Herrschaftskompromiss zwischen der Krone und den Junkern mit der Folge einer Konsolidierung der Herrschaft des Staates und der traditionellen Eliten auf Kosten der anderen gesellschaftlichen Kräfte. Diese Vorstellung ist aus zweierlei Gründen problematisch. Zunächst setzt sie voraus, dass sich die beiden Parteien zu irgendeinem Zeitpunkt auf ein Arrangement zur dauerhaften Machtteilung verständigten. Tatsächlich war jedoch das Gegenteil der Fall. Die Beziehung zwischen der Krone und ihren Ministern und den Adelsständen in den verschiedenen Provinzen war geprägt von endlosen Reibungen, Konfrontationen und Debatten. Ein zweites Problem der Machtkompromissthese liegt darin, dass sie das stabilisierende Potenzial der Kooperation zwischen dem Staat und den traditionellen Eliten überbewertet. In Wahrheit zeigten sich die Krone und ihre Minister ungeachtet aller Anstrengungen völlig unfähig, die Prozesse des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandels aufzuhalten, die das Antlitz der ländlichen Gesellschaft in den preußischen Gebieten nachhaltig veränderten.